ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 5. März und wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Ja, die Abhöraffäre rund um die Luftwaffenoffiziere hat ja die vergangenen Tage dominiert. Und die Frage war ja, wie konnte es dazu kommen, dass der russische Geheimdienst eine Konferenzschaltung von Luftwaffenoffizieren der Bundeswehr mitschneiden konnte? Und zu dieser drängenden Frage hat Verteidigungsminister Pistorius nun ein Zwischenergebnis vorgelegt. Und danach hat einer der vier Gesprächsteilnehmer Pistorius zufolge einen individuellen Anwendungsfehler gemacht. Und zwar offenbar der Offizier, der sich aus einem Hotelzimmer in Singapur zugeschaltet hatte. Und das habe er wohl über eine nicht sichere Datenleitung getan. Also entweder per Mobilfunk oder über WLAN habe er sich in diese sogenannte WebEx-Konferenz eingewählt, sagte der Verteidigungsminister. Und in Singapur habe zu diesem Zeitpunkt, als das Gespräch mitgeschnitten wurde, eine Flugmesse stattgefunden, die Singapore Air Show. Und bei dieser Flugmesse seien auch viele hochrangige Militärs aus NATO-Partnerstaaten gewesen, hat Pistorius erklärt.
Für russische Geheimdienste nachvollziehbar ein gefundenes Fressen, so eine Veranstaltung in diesem Umfeld. Und in genutzten Hotels finden gezielte Abhöraktionen statt, flächendeckend. Von daher muss man davon ausgehen, dass der Zugriff auf diese WebEx-Konferenz ein Zufallstreffer im Rahmen einer breit angelegten, gestreuten Vorgehensweise war.
Dass ein russischer Spion an dem Gespräch teilgenommen hat, ohne dass das bemerkt worden sei, das hat Pistorius ausgeschlossen. Gegen alle vier Gesprächsteilnehmer der Bundeswehr seien nun disziplinarische Vorermittlungen eingeleitet worden. Wenn aber jetzt nicht noch etwas Schlimmeres herauskomme, werde er keinen seiner, so Pistorius wörtlich, besten Offiziere Putins Spielen opfern, sagte der Verteidigungsminister. Und in diesem Mitschnitt, über den wir ja in den vergangenen Tagen schon viel gehört haben und wo wir auch einen Link zu dem Mitschnitt in unsere Shownotes packen, in diesem Mitschnitt haben die vier Luftwaffenoffiziere unter der Leitung von Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards ja über eine mögliche Taurus-Lieferung an die Ukraine diskutiert. Und in dem Gespräch ziehen sie letztendlich zwei Schlüsse. Der eine ist, Taurus kurzfristig an die Ukraine zu liefern, ist kaum möglich, ohne dass deutsche Soldaten an der Zielauswahl beteiligt sein müssten. Aber, und das ist dann der zweite Schluss, bei einer längeren Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland, die Rede ist von so um die 8 Monaten, also bei einer längeren Ausbildung könnten die Ukrainer selbst in der Lage sein, Taurus zu bedienen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Ukraine ja bereits im vergangenen Mai die offizielle Anfrage nach Taurus-Marschflugkörpern gestellt hat, dann hätten rein theoretisch und vorausgesetzt natürlich die Zustimmung der Bundesregierung, dann hätten die ukrainischen Soldaten also in diesen Tagen fertig ausgebildet sein können. Bundeskanzler Scholz hat aber keinen Zweifel gelassen, er will der Ukraine unter keinen Umständen deutsche Taurus zur Verfügung stellen. Und das hat er bekräftigt vor Schülern in Baden-Württemberg, und zwar am Montag. Und er hat vor allem damit argumentiert, dass er bzw. Deutschland nicht die Kontrolle über den Taurus mit einer Reichweite von 500 Kilometern abgeben möchte.
Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht, und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Und diese Aussage habe ich sehr klar gemacht. Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das.
Und das hört sich schon danach an, dass der Kanzler für sich die Richtlinienkompetenz in Anspruch nimmt. So wie der Bundeskanzler sehen das aber nicht unbedingt alle in der Ampelkoalition. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hat zum Beispiel am Montag dafür plädiert, alle Mittel genau zu prüfen, um Kiew bei der Selbstverteidigung gegen Russland helfen zu können. Ja, der Ukraine das zur Verfügung zu stellen, was sie braucht, Das wird auch in anderen NATO-Staaten so gesehen, zum Beispiel in Finnland. Die finnische Außenministerin Elina Valtonen hat sich gerade erst am Sonntag im ZDF dafür ausgesprochen, sich nicht von Russland und dem russischen Präsidenten Putin bei diesen Erwägungen unter Druck setzen zu lassen.
Wenn man mit einem Autokraten das zu tun hat, dann hilft es nicht, dass man sich selbst zurückhält. Man muss schon selbst Stärke zeigen. Und tatsächlich ist es so, falls die Guten schweigen, dann triumphiert das Böse. Und das versteht hier in Finnland jedes Kind.
Verteidigungsminister Pistorius ist diese Woche auf Skandinavienreise und besucht dabei auch Finnland. Dort kann er sich selbst einen Eindruck davon verschaffen, wie die Finnen ticken. Für uns bei Streitkräfte und Strategien habe ich darüber mit der finnischen Sicherheitsexpertin Minna Orlander gesprochen, und zwar über das neue NATO-Mitglied Finnland und auch das, was bei uns in den vergangenen Tagen so besprochen wurde, über WebEx-Konferenzen und mögliche Leaks. Aber zunächst gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
Ja, und da meldet heute das Institute for the Study of War unter anderem, ist ja eine unserer Quellen, dass russische Streitkräfte offenbar weiter militärische Erfolge haben. Sie haben Vorstöße gemacht, und zwar in der Nähe von Bachmut, auch in der Nähe von Avdiivka. Das ist ja die kleine Stadt, die kürzlich erst von den Ukrainern aufgegeben werden musste. Und auch in der Nähe der Stadt Donetsk, während die Stellungskämpfe, wie es heißt, entlang der gesamten, und das ist ja eine sehr lange Front, überall fortgesetzt werden. Die deutsche Presseagentur dpa bestätigt das im Wesentlichen. Die berufen sich auf Angaben aus Kiew und sagen, dass die Russen die Bodenoffensive im Osten und Süden der Ukraine fortsetzen. Gerade gesagt, der ukrainische Generalstab hat in den vergangenen 24 Stunden alleine von 63 Gefechten entlang dieser etwa 1000 Kilometer langen Front berichtet. Der Schwerpunkt der Kämpfe hat sich nach dem Fall von Avdiivka nach Süden verlagert, und zwar in den Südwesten von Donetsk, hat ein ukrainischer Militärsprecher gesagt. Und ein anderer ukrainischer Militärsprecher hat erklärt, und das geht so ein bisschen gegen diesen Trend, den wir da vermelden, dass die Front zumindest nordwestlich von Avdiivka stabilisiert worden sei, das Vordringen des Feindes sei gestoppt. Das ist ganz wichtig, denn man hatte ja befürchtet, dass, und muss davon ausgehen, dass die Russen versuchen, jetzt durchzubrechen, gerade dort, wo man vermutet, dass die Ukrainer sehr schwach sind. Das scheint im Moment schwieriger zu sein. Aber Anna, es bleibt natürlich der Schrecken des Krieges, und das heißt, dass auch in den vergangenen Nächten die Russen wieder auch zivile Ziele angegriffen haben mit Kampfdrohnen. Aktuell ist die Rede von der ukrainischen Region Odessa direkt am Schwarzen Meer. Das ist in der vergangenen Nacht offenbar passiert. Wir wissen nicht genau, mit wie viel Drohnen oder ob Marschflugkörper dabei waren. Wir wissen auch nicht, ob es Opfer gegeben hat. Aber in der Regel gibt es große Schäden und eben leider Gottes auch Opfer. Gleichzeitig berichten russische Quellen wiederum auf der Krim, also der von ihnen illegal besetzten Halbinsel, von ukrainischen Angriffen in der Nähe der Stadt Kertsch. Das ist ja auch gleich bei der Brücke. Dabei sind ferngesteuerte Drohnen offenbar in der Luft wie auch zur See eingesetzt worden.
Ja, und da gibt es ja Berichten zufolge durchaus einen weiteren ziemlich spektakulären Erfolg der Ukraine, oder?
Das stimmt. Wir können das ja alles immer nicht unabhängig überprüfen, aber es mehren sich gerade die Zeichen, dass ein weiteres russisches Kriegsschiff nach Angaben aus Kiew vor der Halbinsel Krim durch einen Angriff ukrainischer Wasserdrohnen versenkt worden sei. Getroffen worden sei angeblich die Korvette Sergei Kotov. Ein relativ neues, schweres Patrouillenboot der Schwarzmeerflotte. Es gibt auch Videos mittlerweile von diesem nächtlichen Angriff mit Nachtsichtkameras gemacht, offenbar direkt von diesen Drohnen. Das kennen wir schon, und auch diese aktuellen Aufnahmen sind nicht zu überprüfen, machen aber gerade in sozialen Netzwerken und auf Kurznachrichtenkanälen die Runde. Das Schiff, so heißt es, habe Treffer im Heck sowie auf der Back- und Steuerbordseite erlitten, sei dann untergegangen. Das wird mittlerweile auch von russischen Militärbloggern übrigens bestätigt. Und noch etwas hören wir auch, dass die Krimbrücke nach den Drohnenangriffen, ich habe es gerade gesagt, in der Nacht ebenfalls angeblich für etwa 8 Stunden gesperrt worden ist. Das heißt, die Situation dort ist zumindest angespannt.
Also es klingt schon nach einem Erfolg, aber letztendlich, wenn wir auf die Lage in der Ukraine schauen und vor allen Dingen an die Front, da bleibt ja dieses über allem schwebende Hauptproblem der Ukraine, Munitionsmangel.
Das bleibt ganz bestimmt, aber zumindest da gibt es ein kleines Lichtchen am Ende des Tunnels. Wir haben bei uns bei Streitkräfte und Strategien ja schon öfter jetzt geredet über die tschechische Initiative, die das Ziel hat, der Ukraine dringend benötigte Artilleriemunition zu besorgen. Jetzt hat sich Litauen, die kleine baltische Republik, die aber ja sehr viel Geld ausgibt, um der Ukraine zu helfen, dazu entschlossen, sich an diesem Programm zu beteiligen. Das hat die litauische Regierungschefin Ingrida Šimonytė in Vilnius mitgeteilt. Mehr allerdings auch nicht. Sie sagt also nicht, in welchem Umfang geholfen werden soll. Nochmal kurz zum Hintergrund. Es gibt eigentlich auf dem offiziellen Markt für Munition weltweit nichts mehr zu kaufen. Dennoch haben Leute der tschechischen Regierung wohl diskrete Verhandlungen geführt. Das Ergebnis hat denn der Präsident Pavel Mitte Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz präsentiert. Du hast sofort darüber berichtet. Da geht es um 500.000 Schuss Kaliber 155 und 300.000 Schuss Kaliber 122 mm irgendwo im Ausland. Jetzt wird Geld gesammelt, um diese Munition kaufen zu können. Die Rede ist von, ich glaube, 1,5 Milliarden Euro, ziemlich viel Geld. Aber es haben auch schon verschiedene Länder gesagt, wir machen mit, zum Beispiel Dänemark, Kanada, die Niederlande. Und Kollegen der ARD haben auch mal beim Verteidigungsministerium in Berlin nachgefragt. Da hieß es denn, Deutschland wolle sich ebenfalls beteiligen und, Zitat, einen erheblichen Teil der Kosten übernehmen. Die Gespräche seien dazu weit fortgeschritten. Daraus schließen wir, der gute Wille ist da, aber die Unterschrift aus Berlin, die fehlt wohl noch.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass alle bald das nötige Geld finden. Und dann gibt's ja noch eine für die Ukraine gute Nachricht.
Ja, die handelt sich um eine mehr oder weniger erstmal wirtschaftliche Nachricht, die aber natürlich auch unmittelbare Auswirkungen für die Widerstandsfähigkeit, auch für die Einnahmen der Ukraine haben. Es geht um Fracht, die über das Schwarze Meer exportiert werden kann. Da gibt es ja russische Drohungen, dass man das nicht so gerne hat, dass die Schiffe möglicherweise auch als Ziele angesehen werden könnten. Dennoch hat die Ukraine in gut einem halben Jahr über den Seekorridor auf dem Schwarzen Meer fast 30 Millionen Tonnen Fracht transportiert. Das hat Präsident Zelensky in seiner aktuellen abendlichen Videoansprache hervorgehoben. Damit liegt die Frachtmenge schon fast bei der Marke von 33 Millionen Tonnen Getreide, die von Juli 22 bis Juli 23 im Rahmen dieser sogenannten Schwarzmeer-Getreideinitiative ausgeführt worden waren. Die gibt's ja nun nicht mehr. Die Russen sind da ausgestiegen. Im August 23 hat die Ukraine dann einen eigenen Korridor aus den Seehäfen, die noch frei sind, in Richtung türkische Meerenge eingerichtet, ohne Moskauer Sicherheitsgarantien. Und wie wir jetzt merken, so viel Angst scheinen die Leute nicht vor den Russen zu haben. Die Route ist stark genutzt, auch wenn es vereinzelt russische Angriffe wohl auf Frachter gegeben haben soll und natürlich die Sache gefährlich bleibt.
Ja, Carsten, vielen Dank. Wir beschäftigen uns jetzt mit einem Land, das auch nicht so viel Angst vor den Russen hat. Und das ist ein Land, das Verteidigungsminister Pistorius diese Woche während seiner Skandinavienreise besucht. Es ist Finnland und es gibt dafür kaum eine bessere Gesprächspartnerin, um über das neue NATO-Mitglied Finnland zu sprechen, als Minna Orlander. Sie ist Sicherheitsexpertin am Finnish Institute of International Affairs in Helsinki. Ihre Schwerpunkte sind NATO, Sicherheitsfragen in Nordeuropa sowie Verteidigungsstrategien in Deutschland und Finnland. Und in Deutschland kennt sich Minna Orlander gut aus, weil sie 10 Jahre hier gelebt hat, studierte in Berlin und Potsdam und gearbeitet in Berlin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich habe mit ihr heute gesprochen und das Gespräch haben wir aufgezeichnet vor der Pressekonferenz von Verteidigungsminister Pistorius. Ich erreiche Sie jetzt in Helsinki, Frau Orlander. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Orlander, wir haben ja Anfang dieser Woche kurz zu unserem Interview heute gemailt und da hatten Sie geschrieben, wie recht wir hatten, dass wir lieber nicht schon am vergangenen Donnerstag aufgezeichnet haben. Das war nämlich eine Überlegung, die wir hatten, das Interview bereits in der vergangenen Woche aufzuzeichnen. Aber dafür dreht sich wirklich die Welt zu schnell und nun beschäftigt uns hier in Deutschland seit Freitagnachmittag das abgehörte Gespräch der hochrangigen Luftwaffenoffiziere der Bundeswehr. Wie aufmerksam verfolgen Sie das in Finnland?
Dieser Vorfall hat tatsächlich auch in Finnland einige Aufmerksamkeit bekommen. Es sieht leider sehr schlecht aus momentan für Deutschland und vor allem für die deutsche Glaubwürdigkeit mit zunächst einmal diesem Nein von Scholz zur Taurus-Lieferung. die ja ewig besprochen wurde, wieder über Monate, und wo man einfach so ein Flashback, fast so ein Déjà-vu hat von der ganzen Leopard-Panzerwagen-Diskussion. Das sah schon mal nicht gut aus. Und dann jetzt noch dieser Leak der Luftwaffenoffiziere lässt Deutschland sehr schlecht aussehen, leider in finnischen Augen.
Und wie gucken Sie darauf? So etwas achselzuckend, so nach dem Motto, na Gott, abgehört werden, hybride Kriegsführung, das kennen wir in Finnland auch, so sind halt die Russen. Oder ist dieser Mitschnitt des eigentlich vertraulichen Gesprächs von 4 Bundeswehroffizieren durch den russischen Geheimdienst schon sehr ernst genommen worden bei Ihnen?
Das ist natürlich sehr ernst genommen worden. Und ich glaube, das Schlimmste daran ist einfach, wie es passiert ist. Also, dass Russland jetzt per se Spionage betreibt, das ist natürlich völlig klar und überrascht niemanden. Und dass Russland auch auf alle Mittel dabei zurückgreift, ist auch völlig klar. Nur hat Deutschland es so unglaublich leicht gemacht. Also, dass dieses Gespräch über Webex stattgefunden hat, über eine teils komplett unsichere Leitung aus Singapur, und dass da dann jemand einfach so unbemerkt einwählen konnte, das sieht einfach wirklich sehr ungeschickt aus und sehr inkompetent aus. Und das ist das Schlimmste daran. Es sieht eben so aus, dass die Schuld bei Deutschland liegt und bei der Unvorsichtigkeit dieser Offiziere und nicht so sehr dieses Mal, dass Russland hier jetzt so das Böse ist, weil davon muss man einfach eben ausgehen, dass Russland so etwas macht. Und dieses Gespräch hätte einfach nicht technisch so stattfinden können. Das kann man in Finnland überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir hierzulande Informationssicherheit sehr ernst nehmen. Auch Privatpersonen sind da viel vorsichtiger und passen mehr auf mit VPN-Verbindungen und so weiter. Also wie dann so hochrangige Offiziere, die es besser wissen sollten, dieses Gespräch so unvorsichtig geführt haben, das ist eben das Schlimmste daran, was dann an deutscher Glaubwürdigkeit jetzt nagt.
Also großes Kopfschütteln in Finnland, so verstehe ich das, was Sie sagen. Wenn wir nochmal auf den eigentlichen Anlass des Gesprächs gucken, der Luftwaffenoffiziere rund um den Luftwaffeninspekteur Gerhardt. Es ging ja bei dem Gespräch um die Frage, inwieweit die Bundesregierung, inwieweit Deutschland die Ukraine mit den Marschflugkörpern Taurus unterstützen könnte. Sie haben das gerade schon angedeutet, dass Sie das eher für sinnvoll halten, diese Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern an die Ukraine zu liefern. Warum?
Ja, das wäre militärisch sehr sinnvoll, weil erstens, jetzt komplett davon abgesehen, dass die Taurus-Flugkörper jetzt noch ein bisschen größere Reichweite haben können, gegebenenfalls, als die Storm Shadows und Scalps, und auch so ein bisschen anders funktionieren. Aber die sind ja ungefähr vergleichbar, diese britischen und französischen Langstreckenflugkörper, die Ukraine schon erhalten hat letzten Sommer. Was daran so wichtig wäre, wäre eben einerseits, dass die Ukraine einfach mehr braucht davon. Also Frankreich und die Briten haben eben nicht so viele von diesen Storm Shadows und Scalp-Flugkörpern da, die sie liefern können. Und da würde es einfach enorm helfen, wenn Deutschland da dann eben auch die Taurus geben würde. Also alleine im Sinne von der Quantität würde es helfen. Und dann mit Bezug auf die Qualität des Taurus wäre es natürlich enorm hilfreich, weil das relativ massive Flugkörper sind und auch aufgrund der Funktionsweise, auf die ich jetzt hier jetzt nicht so im Detail eingehe, aber so, dass die Ukraine dann effektiver eben russische Logistik beispielsweise zerstören könnte, sowohl auf der Krim als auch anderswo, also eben weiter weg von der Front, dann so die russischen Strukturen, wie Russland diese Kriegsmaschine aufrechterhält, eben dort dann eingreifen könnte. Und hier sieht man eben dann auf der politischen Ebene wiederum, dass Scholz offenbar hier die rote Linie gezogen hat. Also er ist zwar bereit, die Ukraine sehr stark dabei zu unterstützen, sich vor den russischen Angriffen zu schützen, die ja sehr oft auf zivile Ziele zielen. Aber dann dieses scheint dem Kanzler zu weit zu gehen, dass man die Ukraine dabei unterstützen würde, Russland ganz daran zu hindern, überhaupt anzugreifen. Und das sehe ich als problematisch.
Dem Bundeskanzler geht es ja bei seinem Nein zu Taurus vor allem um einen Punkt. Er möchte nicht, dass Deutschland durch die Lieferung von Taurus zur Kriegspartei wird oder werden könnte. Können Sie diese Sorge nachvollziehen?
Nicht wirklich. Also hier sind ja verschiedene deutsche verfassungsrechtliche Begründungen aufgeführt worden. Man könnte da natürlich vielleicht irgendwie so genauer auf den Text des Grundgesetzes schauen oder so. Aber vor allem aus dem Ausland sieht das sieht so aus, dass man nicht ganz verstehen kann, warum Deutschland jetzt so anders sein soll als zum Beispiel Großbritannien und Frankreich, die das ja schon dann jetzt getan haben. Jetzt ist ja durch Scholz Aussagen und auch leider durch diesen Leak nochmal bestätigt worden, dass Briten wohl schon eigenes Personal dort in der Ukraine vor Ort haben, in unterstützenden Funktionen. Und warum in dem Fall dann das den Briten und den Franzosen oder zumindest den Briten eben möglich sein soll, aber Deutschland auf keinen Fall. Und warum dort dann der Verlauf irgendwie so anders sein soll, dass die Briten das zwar jetzt seit letzten Sommer schon machen, ohne wesentlich eine Kriegspartei geworden zu sein, aber dass wenn Deutschland das tun würde, dann würde das irgendwie sofort passieren. Das erschließt sich jetzt nicht wirklich. Und dabei muss man auch natürlich betonen, dass genau das eine der schlimmsten Auswirkungen dieses Leaks und auch von dem Nein und wie Scholz das gemacht hat oder gesagt hat, ist natürlich, dass dadurch auf so einer hohen offiziellen Ebene bestätigt worden ist, dass die Briten tatsächlich in der Ukraine auf dem Boden sozusagen, also auch vor Ort sind. Dass man darüber gemunkelt hat in sowohl britischen als auch anderen Medien schon sehr lang. Das ist eine Sache, aber wenn das wirklich von einem Bündnispartner auf so hoher Ebene bestätigt wird, das ist ganz, ganz schädlich. Also das sind wirklich Militärgeheimnisse, die die Briten offensichtlich nicht so veröffentlicht haben wollten. Und das ist der größte Rufschaden für Deutschland hier, abgesehen von der Inkompetenz, die dann zu diesem Leak geführt hat.
Hier in Berlin heißt es auch immer wieder mit Blick auf Frankreich und Großbritannien, das seien ja Atommächte, also Länder, die über eigene Nuklearwaffen verfügen und Deutschland eben nicht. Und auch deswegen sei die Situation für Deutschland anders. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Na, das sehe ich überhaupt nicht ein, weil wir sind ja alle Mitglieder im selben Militärbündnis oder Verteidigungsbündnis, nämlich der NATO. Und die Idee der NATO ist ja, dass man zusammensteht und fällt. Also da sehe ich jetzt wirklich nicht, warum für Deutschland dann das Risiko so anders sein sollte. Und wenn man das so begründet, dann wirft das ja auch Zweifel an der Glaubwürdigkeit der kollektiven Verteidigung und dieser kollektiven Abschreckung der NATO auf. Und das kann sehr schädlich sein. Also da sollte man nicht unbedingt so argumentieren.
Ihr Verteidigungsminister, also der finnische Verteidigungsminister, hat in der vergangenen Woche eine interessante Aussage gemacht. Und zwar hat er im finnischen Rundfunk gesagt, dass die Ukraine Waffen aus Finnland auch gegen Ziele in Russland einsetzen könnte. Also es gibt so von der finnischen Seite her keine Beschränkung für die Ukraine. Und Sie haben ja gerade auch schon, Frau Ahrländer, die Debatte hier in Deutschland um den Leopard 2 Kampfpanzer erwähnt, über den Taurus, und die Debatte haben wir jetzt auch ausführlich gesprochen. Und da klingt das natürlich in unseren deutschen Ohren ungewöhnlich, wenn Ihr Verteidigungsminister das sagt, weil das ja für uns hier in Deutschland eine ganz klare rote Linie ist. Waffen aus Deutschland für die Ukraine werden nur auf ukrainischem Boden eingesetzt. Wenn Ihr Verteidigungsminister das anders sieht, wundere ich mich, ob es bei Ihnen nicht die Sorge gibt, dass der russische Präsident Putin Sie, also die Finnen, als Kriegspartei sehen könnte.
Also zunächst einmal sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund zu dieser Aussage sagen, dass der Kontext eben war, dass der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkinen eben gesagt hat, dass momentan nur die drei größeren Länder, also Großbritannien, Frankreich und eben dann gegebenenfalls Deutschland, diese Langstreckenfähigkeiten geliefert haben. Also insofern stellt sich diese Frage mit dem finnischen Gerät sowieso nicht, dass die Ukraine erhält. Also vor allem diese Frage, ob man damit dann jetzt gleich Moskau angreifen könnte, was ja den deutschen Bundeskanzler sehr zu beschäftigen scheint. Da gibt's aber auch noch einen anderen Hintergrund. Also in Finnland erachtet man es für militärisch absolut sinnvoll, dass die Ukraine die Fähigkeit haben sollte, eben weiter hinter der Front eben auch angreifen zu können, so dass man eben logistische Ziele eliminieren kann und so weiter. Außerdem, es ist völlig klar in Finnland, dass wir alle schon Kriegsparteien sind in Augen von Putin und Russland. Also Russland sieht sich ja im Krieg gegen den Westen, nicht nur gegen die Ukraine. Deshalb sind diese roten Linien, die Deutschland da zu ziehen versucht, etwas künstlich, zumindest wenn man jetzt davon ausgeht, wie Russland diesen Krieg betrachtet. Da gibt es eben diese zwei sehr deutliche Unterschiede zwischen der finnischen Diskussion und der deutschen. Und in Finnland hat man viel mehr Angst davor, was dann passieren könnte, wenn die Ukraine nicht diesen Krieg gewinnt oder wenn Russland es schafft, dann hier irgendwie siegreich rauszukommen. Also das ist die größere Sorge. Und die Bereitschaft der gesamten Bevölkerung ist sehr hoch, der Ukraine alles zu geben, was die Ukraine nur braucht. Und hier muss man auch sagen, Finnland hat jetzt bisher 22 militärische Unterstützungspakete in die Ukraine geschickt, aber man hat viel die Stimmung in der Bevölkerung, dass das doch sicherlich dennoch irgendwie zu wenig ist und wir sollten noch mehr tun. Und diese Dringlichkeit ist sehr spürbar weiterhin in Finnland. Was dann interessant ist, gerade mit Blick auf den Taurus und diese auch von den Luftwaffenoffizieren besprochene möglichen Angriffe auf die Kertschbrücke, die eben auf die Krim-Halbinsel führt oder die mit dem russischen Kernland verbindet. Die Krim ist ja eigentlich international anerkanntes ukrainisches Territorium. Also deshalb sollte ja auch Deutschland dort kein Problem haben, eigentlich. Also wenn man dann sagt, dass die Krim zu weit geht, dann erkennt man es eben an, dass das jetzt als russisches Gebiet gilt. Und das ist alleine schon sehr problematisch.
Sie haben die Sorge angesprochen in Finnland, dass ihre größte Sorge ist eben, dass die Russen die Ukraine großflächig überfallen haben vor 2 Jahren. Als Reaktion ist ja auch ihr Land jetzt NATO-Mitglied geworden. Das war ja wirklich ein schneller Stimmungsumschwung in Finnland. Jahrzehntelang seit dem Zweiten Weltkrieg wollte Finnland ja neutral bleiben, bis eben zu diesem Überfall. Nun ist Finnland seit vergangenem April ein neues NATO-Mitglied und ihr Land verfügt über die größte Artillerie der europäischen NATO-Staaten. Ihr Land hat die Wehrpflicht auch nach dem Ende des Kalten Krieges nicht ausgesetzt. Und wenn man mal auf die Einwohnerzahl guckt, 5,5 Millionen Menschen leben in Finnland und sie können aber trotzdem innerhalb kürzester Zeit knapp 900.000 Soldaten mobilisieren. Wo sehen Sie den größten Vorteil für die NATO, dass Finnland jetzt Mitglied ist?
Ich würde hier tatsächlich die lange Grenze zu Russland erwähnen. Und das mag so ein bisschen, ja, nicht so ganz logisch klingen, weil es wurde natürlich sehr viel darüber diskutiert, bevor Finnland Mitglied geworden ist, wie es sich dann verhält mit der langen Grenze zu Russland, die eben NATO-Grenze wird. Also Finnland hat ja durch den Beitritt dann die NATO-Russland-Grenze verdoppelt. Und das hat man natürlich verständlicherweise als ein potenzielles Risiko gesehen. Allerdings würde ich darauf hinweisen, dass wir wieder darauf schauen müssen, sowohl aus der NATO-Perspektive als auch aus der russischen Perspektive. Und für die NATO ist das eigentlich ein Vorteil, weil Finnland eben, wie Sie eben aufgelistet haben, über eine sehr starke eigene Verteidigungsfähigkeit verfügt. Finnland ist in der Lage, sein eigenes Staatsgebiet zu verteidigen. Also natürlich wollen wir ja nicht hoffen, dass wir das jetzt immer noch alleine tun müssen. Das war ja der ganze Grund, warum Finnland der NATO beitreten wollte. Aber das ist ganz wichtig. Also Finnland bringt ganz viele Fähigkeiten mit in die NATO und macht die NATO dadurch stärker. Gleichzeitig aus der russischen Perspektive wird die ganze Lage sehr viel komplizierter jetzt durch den finnischen Beitritt. Also wenn jetzt bis zum letzten Jahr die baltischen Staaten so Russland sehr ausgesetzt waren, aufgrund ihrer geografischen Lage, so ein bisschen zwischen Russland und Belarus und Suwalki-Korridor und dann der Ostsee. Also das war eine sehr schwierige geografische Lage und da hat man auch in der NATO das so gesehen, dass die baltischen Staaten besonders anfällig auf russische, nicht nur Störversuche, sondern auch tatsächliche Angriffe wären und sehr schwer zu verteidigen von der NATO Seite gesehen. Und jetzt ändert sich dieses Szenario komplett, weil mit dieser sehr langen Grenze zu Finnland, die jetzt NATO-Grenze ist, könnte Russland jetzt nicht mehr so isoliert einfach nur auf das Baltikum konzentrieren oder da zum Beispiel einen Angriff planen, ohne diese lange Grenze zu berücksichtigen. Das heißt, dass Russland jetzt ein Szenario berücksichtigen müsste, wo, wenn es im Baltikum aktiv werden würde, die NATO jetzt sehr nah in der Arktis zum Beispiel bei der Nordflotte ist, wo Russland seine strategischen nuklearfähigen U-Boote hat. Also diese ganze Situation ist sehr viel komplizierter jetzt für Russland zu planen. Also Russland müsste zunächst einmal die finnische Grenze dort eben militärisch ausbauen. Momentan sind die Basen hauptsächlich recht leer, weil Russland die meisten Truppen und Geräte eben in die Ukraine gezogen hat. Und wir müssen dann erstmal so eine Ausbauphase sehen an der finnischen Grenze, bevor Russland überhaupt in der Lage wäre, gegen die baltischen Staaten etwas zu unternehmen. Weil ansonsten wäre es sozusagen Selbstmord, insofern als dass Russland seinen Rücken frei hätte, so in Richtung Finnland und dort dann verwundbar wäre.
Ja, also mit dem NATO-Beitritt Finnlands sind einfach auch die baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland besser geschützt. Jetzt kommt ja der deutsche Verteidigungsminister Pistorius in dieser Woche zu Besuch, auch in Finnland. Und was könnte Boris Pistorius von den Finnen lernen?
Auf jeden Fall so ein oder zwei Dinge über Informationssicherheit. Und die Finnen könnten ihm zum Beispiel erzählen, wie wir im Kalten Krieg aus dem Grund ganz oft Verhandlungen und geheime Gespräche in der Sauna geführt haben, weil die Sowjets damals noch nicht das nötige Abwehrgerät für solche Temperaturen hatten. Wir haben wirklich eine sehr lange Geschichte und das ist fast so ein intuitiver Reflex in Finnland, dass man versteht, dass über bestimmte Dinge nur in sehr eingeschränkten Formaten gesprochen werden sollte, vielleicht besser gar nicht erst mit Hilfe von Technik. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo es so einen ganz großen Unterschied zwischen Finnland und Deutschland gibt, weil Finnland eben mit dieser russischen Bedrohung so lange gelebt hat und auch eben, weil wir nicht ein NATO-Mitglied waren, hat sich hier ja der Gedanke bewährt, was auch die Beibehaltung der Wehrpflicht erklärt, dass wir eben selber in der Lage sein müssen, uns zu verteidigen. Und deshalb, solche Dinge sind eher unwahrscheinlich, also dass man so unvorsichtig über wichtige Dinge reden würde, weil das eben über Leben und Tod entscheiden könnte. Und das ist einfach ein großer Unterschied dazu. Und man sieht da dann eben, was die Friedensdividende in Deutschland gewirkt hat. Also eben, dass man es vergessen hat so ein bisschen, was für Fragen das sein können, so militärische Geheimnisse, wenn es um nationale Sicherheit geht und so. Also für Deutschland hat es ja schon sehr lange nicht mehr dieses Verständnis gegeben, dass solche Dinge eben über Leben und Tod entscheiden können. Ich glaube, das ist ein großer Mentalitätsunterschied.
Und Boris Pistorius ist ja derjenige, der hier in Deutschland das Wort kriegstüchtig eingeführt hat. Wie kriegstüchtig oder wie verteidigungsfähig sind die Finnen?
Wir, würde ich sagen, sind tatsächlich sehr kriegstüchtig. Deshalb, weil diese Fähigkeit ganz bewusst aufrechterhalten worden ist, selbst nach dem Kalten Krieg. Was ich ganz interessant finde, ist, dass selbst in den optimistischen Jahren Anfang der 2000er Jahre, wo man gedacht hat, dass das ja noch was werden könnte mit Russland, selbst dann ist in den finnischen Regierungsberichten zu Außen- und Sicherheitspolitik nie die Möglichkeit eines auch bewaffneten Angriffs auf Finnland ganz ausgeschlossen worden. Das zeigt einfach, wie dieses Bedrohungspotenzial von Russland immer einfach weiter berücksichtigt wurde, selbst wenn man versucht hat, bestmögliche nachbarschaftliche Beziehungen mit Russland zu pflegen. Aber man hat einfach Russland stets ganz genau im Blick behalten und analysiert, was die Entwicklungstrends in Russland sind. Und man hat dort leider keinen Anlass gesehen, dieses Bedrohungspotenzial ganz zu negieren.
Frau Orländer, haben Sie ganz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Und ich freue mich, wenn wir mal zu einem anderen Zeitpunkt, zu einer anderen Gelegenheit unser Gespräch fortsetzen.
Es würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank.
Vielen Dank nach Helsinki.
Das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Wir melden uns am Freitag wieder. Wenn nichts dazwischen kommt, geht's dann mal um einen intensiveren Blick auf Russland. Ich nenne das mal Inside Putin. Viele Mails haben uns erreicht. Da wird immer wieder gefragt, warum macht er das eigentlich? Wir gehen dem mal, es klingt ja nur banal, es ist es, glaube ich, gar nicht auf den Grund. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Per Mail gerne an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich erst einmal Anna Engelke und Carsten Schmiester.
Ich stehe in einem Weinberg in Martinsthal bei Eltville.
Auf einem Schneefeld an der Kreuzalm in Garmisch-Partenkirchen.
Hier über dem Tempelhofer Feld mitten in Berlin.
Im Morgengrauen auf einem Schlachthof am Niederrhein.
Wir sind vor Ort. Dort, wo Probleme auftauchen.
Hier sind Giftstoffe drin, Arsen, Cadmium, all die Stoffe, die aus der Aluminium zurückbleiben.
Dort, wo Lösungen gesucht werden.
Pflegemangel muss anders angegangen werden.
Sind unsere Reporterinnen und Reporter überall in Deutschland und hören zu.
Dass wir ja wirklich echte Friedensarbeit machen mit den jungen Leuten. Und die, die hier sind, die werden nicht untereinander schießen.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage gibt's immer am Mittwoch neu in der ARD-Audiothek.